wenn ich eine Depression bekomme, habe ich eine genetische Veranlagung für diese Depression und die ist ungefähr bei 40%. Das heißt, 40% der Entwicklung der Depression wird durch meine Gene bestimmt. Das heißt, folglich 60% sind Umwelt. Es ist halt traurig, wenn sich jemand nicht behandeln lässt, der im schlimmsten Fall sogar geheilt werden hätte können und dann nicht in Behandlung geht und sich dann vielleicht umbringt. Also Depression ist behandelbar. In vielen Fällen kriegt man auch eine Heilung hin, dass die auch nicht mehr wiederkommt.
Was hilft denn mehr, Gespräche oder Medikamente? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. In Deutschland sind 45% der Menschen von einer Depression betroffen. Sie sind entweder selbst daran erkrankt oder ein Angehöriger ist betroffen. Aber wie fühlt sich eine Depression wirklich an? Woran erkenne ich sie? Und was hilft wirklich? Gespräche oder Medikamente? Was sagt die Forschung? Antworten hat Professor Dr. Andreas Menke. Er ist ärztlicher Direktor einer Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er lehrt an der LMU in München, leitet das Chiemseer Bündnis gegen Depression und er hat ein sehr lesenswertes Buch über Depressionen geschrieben. In dieser Folge erfährst du, wie sich eine Depression wirklich anfühlt und wie sie sich von der Erschöpfung oder vom Burnout unterscheidet. Was die Ursachen sein können, die Genetik, das Umfeld oder doch ein Schicksalsschlag? Welche Therapieformen wirklich helfen? Und welche Mythen rund um Antidepressiva widerlegt werden können, die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung und wie ich mich als Angehöriger verhalten sollte, um bestmöglich zu unterstützen. Dieses Gespräch soll aufklären, es soll entlasten und vor allem Mut machen, denn Depression ist heilbar, wenn Menschen sich behandeln lassen. Hier kommt Professor Dr. Andreas Menke.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Menke, vielen Dank für die Einladung hier an den Chiemsee. Mensch, ist ja richtig schön hier.
Ja, freue mich, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, dabei sein zu dürfen.
Als ich hier mit dem Auto angekommen bin, wirkte alles so ruhig, so heilsam. Hier ist natürlich auch die Natur. Was verbinden Sie mit der Natur? Wie oft sind Sie dort und was gibt Ihnen die Natur?
Also da muss ich jetzt natürlich ehrlich sagen, ich bin viel zu wenig in der Natur. Ich würde viel lieber, viel mehr Zeit in der Natur verbringen. Natur ist wirklich heilsam. Ich meine, jeder, der schon mal in der Natur war, weiß das. Gibt aber auch sehr, sehr gute Studien. Es ist wirklich robust belegt, dass zum Beispiel Wald wirklich gut für unsere psychische Gesundheit ist, auch für unsere körperliche Gesundheit ist. Was wir zum Beispiel in unserer Klinik anbieten, ist ja Waldbaden, die Waldtherapie. Man ist achtsam im Wald, mit allen Sinnen im Wald.
Man hört immer mehr davon, finde ich, auf Social-Media-Kanälen auch. Mhm. Was ist Waldbaden denn genau?
Also Waldbaden kommt ja aus dem Japanischen, das Shinrin-Yoku. Und es ist tatsächlich ein Eintauchen in den Wald mit allen 5 Sinnen. Das heißt, man ist achtsam im Wald, man bewegt sich sehr langsam, man sitzt auch da, man nimmt den Wald wahr, man fühlt Äste, man fühlt Blätter, man riecht es. Man sieht natürlich das ganze Grün und auch das Braun. Man kann dann messen, dass Blutdruck sinkt, dass der Puls sinkt. Man kann auch sehen, dass so eine depressive Verstimmung sich leicht aufhält. Man kann auch messen, dass das Cortisol sinkt im Körper und dass sich das Immunsystem ein bisschen normalisiert. Also Waldbaden, wenn man das 1-2 Stunden macht, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr gut für die Psyche, aber auch für den Körper. Man konnte auch zeigen, dass Blutdruckpatienten zum Beispiel besser eingestellt werden können oder Herz-Kreislauf-Patienten davon sehr profitieren. Also Natur ist unbedingt gut. Es gibt die Green-Space-Interventionen, wie sie so schön heißen, wie die Waldtherapie. Aber natürlich auch die Blue-Space-Intervention. Man weiß, dass zum Beispiel wer jetzt an der Küste lebt und die ganze Zeit aufs Meer schauen kann oder auf dem großen See, der lebt ein bisschen gesünder als die im Hinterland. Und was wir zum Beispiel hier in der Klinik machen, ist das therapeutische Segeln. Und da können wir auch bei unseren Patienten beobachten, dass sie sehr, sehr gut profitieren.
Haben Sie eigentlich, bevor wir mit dem Thema anfangen, haben Sie schon mal was von dem Begriff Whimsical Little Things gehört?
Was?
Whimsical Little Things.
Nein.
Nein? Eine Content-Creatorin, so wie man sie heutzutage nennt, auf TikTok hat diesen Begriff, dieses Phänomen viral gemacht. Und zwar geht es um kleine Dinge, die wir tun oder sagen
um unseren Alltag ein bisschen schöner zu machen, zu erheitern. Und sie hat das in so einem kurzen Video vorgestellt und dann kamen tausende Kommentare. Kommentare wie, dass manche Menschen, die einen Podcast hören, für sich lautstark den Host begrüßen und auch verabschieden. Oder Menschen, bei denen die verschütten etwas und sagen dann laut zu sich selbst, ist nicht so schlimm. Oder es gibt andere Menschen, die kochen und moderieren dann dieses Kochen wie so eine Kochshow, also nur für sich selbst. Es gibt also ganz verschiedene Rituale, die Menschen haben, um sich selbst zu erheitern diesen Tag. Haben Sie vielleicht auch so ein Ritual, was so ein bisschen, deswegen whimsical, so ein bisschen besonders ist, ein bisschen ulkig ist sozusagen, was Sie für sich machen, um eben den Tag zu erheitern?
Ha, das ist eine gute Frage. Also generell sind ja so kleine Dinge furchtbar wichtig für ein angenehmes Leben. Und so achtsam durch den Tag zu gehen, was man ja meistens nicht so richtig schafft, aber manchmal dann doch, dass das hilft. Und so kleine Routinen sind ja auch für die psychische Stabilität wichtig und reduzieren Ängste und verbessern das Wohlbefinden. Also ich mag sehr gerne morgens meinen Kaffee machen und einen Kaffee trinken. Das finde ich furchtbar wichtig. Aber ansonsten habe ich jetzt wenig Routinen.
Hätte ja sein können, dass da eine dabei ist. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die immer, wenn sie durch so eine Schiebetür gehen, immer wie so mit ihren Händen so tun, als ob sie jetzt sozusagen diese Schiebetür aufmachen. Also es gibt einfach so, und das war sehr erheiternd, diese Kommentare zu lesen, weil auch da manche Kommentare waren, wie wenn jemand das Haus verlässt und er hat einen Hamster als Haustier, dass er zum Hamster lautstark sagt, mach bitte keinem die Tür auf, bevor ich wiederkomme. Und fand das so ganz witzig, dass Menschen da anscheinend solche Rituale haben. Ich habe es immer unter der kalten Dusche, dass ich immer ganz laut zu mir sage, Jonas, es ist gut fürs Immunsystem, du kriegst jetzt einen guten Start in den Tag quasi, um so ein bisschen das auszuhalten.
Stimmt, das ist gut.
Seitdem ich mir das immer lautstark sage, Jonas, tief durchatmen, es wird gut, dein Immunsystem profitiert davon, deine Zellen, alles aktiviert jetzt. Mhm. Seitdem kann ich das besser aushalten.
Okay, also ich hasse kaltes Duschen, aber vielleicht probiere ich das einfach mal aus.
Probieren Sie es mal aus. Herr Menke, mit so vielen heiteren Tagen, wenn man das mit solchen Ritualen macht, macht natürlich ein Leben richtig schön. Aber nicht jeder Tag ist immer heiter und schön, sondern natürlich haben wir auch Tage, an denen wir gestresst sind, an denen wir traurig sind. Depression ist viel mehr, es ist eine Krankheit. Wie würden Sie denn jetzt aber jemandem erklären, was eine Depression ist, wenn er das noch nie vorher an sich selbst mal erfahren hat oder im Umkreis? Wie würden Sie Depressionen beschreiben?
Also die Schwierigkeit liegt ja darin, dass im deutschen Sprachgebrauch wir häufig sagen, ja, jetzt fühle ich mich depressiv. Ja, mein Lieblingsverein hat gestern verloren oder ich musste jetzt gerade eine Steuerrückzahlung machen und oder bin vom Partnerin verlassen worden. Es gibt ja viele Dinge im Leben, die uns nicht gefallen und die Stimmung wirklich vermiesen können. Und bei der Depression ist es aber so, dass es eine klinische Erkrankung ist, also eine Krankheit ist und die nicht nur mit einer niedergedrückten Stimmung einhergeht, sondern auch deutlich mehr beinhaltet. Was die Stimmung angeht, haben wir ja meistens normalerweise eine Ursache, wenn wir traurig sind. Ja, also irgendwas ist passiert und ich komme damit nicht zurecht. Das Wichtige ist aber, dass meistens ja die Alltäglichkeit erhalten ist. Also ich kann mein Leben leben, ich gehe in die Arbeit oder gehe in die Schule und es passt soweit. Ich bin zwar traurig, aber ich kann mich auch ablenken. Ja, wenn jetzt jemand kommt und irgendwas Nettes zu mir sagt, dann freue ich mich oder ich kann auch eine nette Tätigkeit machen. Bei der klinischen Depression ist es nicht so. Also dann habe ich, ich muss natürlich mindestens 2 Wochen unter den Beschwerden leiden. Das ist die Vorgabe. Und es geht meistens mit deutlich mehr einher. Also meistens fängt es ja an mit Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich mache immer mehr Fehler. Ich bin vielleicht ein bisschen fahrig. Andere fragen schon, Mensch, was ist mit dir los? Ich kann vielleicht nicht mehr richtig einschlafen, nicht mehr richtig durchschlafen, wache in der Nacht um 4 Uhr auf und kann nicht mehr weiterschlafen. Und dann entwickelt sich so langsam das Vollbild mit der Depression, also mit der niedergedrückten Stimmung, Traurigkeit, vielleicht auch Gefühllosigkeit, Antriebslosigkeit, Energielosigkeit. Mhm. Und wenn das da ist und mich signifikant einschränkt, dass ich nicht mehr richtig arbeiten kann, dass ich vielleicht auch in meinem Privatleben nicht mehr richtig da sein und dabei sein kann, dass ich nicht mehr mit Freunden ausgehe, dass ich nicht mehr Freunde treffe, nicht mehr mit denen telefoniere, dass alles eingeschränkt ist und das ist dann die Depression.
Und Sie haben es jetzt eben am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt. Das Schwierige an der Depression ist ja, dass es ganz viele Gesichter haben kann. Dass es nicht wie bei Diabetes einen Marker gibt, der sagt, ist er bei der Zahl, hast du Diabetes oder nicht? Sondern es sich für jeden auch anders anfühlt. Und deswegen so schwierig ist, das so allgemein zu beschreiben. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wie sich so anfühlt. Sie haben ja hier auch mit ganz vielen Patienten zu tun. Oftmals ist es ja auch so, dass viele sich, glaube ich, auch die Schuld dafür dann geben, oder? Also sehr starke Schuldgefühle dann bekommen. Also wir haben auf der einen Seite Gefühl der Gefühllosigkeit. Also man kann weder Freude noch Trauer so richtig empfinden. Aber man hat auch dann verstärkte Schuldgefühle gegen sich selbst dann.
So ist es. Also viele Patienten haben Schuldgefühle, dass sie irgendwas falsch gemacht haben oder geben sich die Schuld für die Erkrankung, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und dann krank geworden sind. Es gibt sogar, das nennt sich psychotische Depression, wenn die Schuldgefühle so stark ausgeprägt sind, dass sie quasi unverrückbar sind. Also ich hatte schon mal einen Zahnarzt, der hatte geglaubt, er hat seine Patienten falsch behandelt und war fest davon überzeugt, dass er den sehr großen Schaden angerichtet hat, obwohl jeder gesagt hat, Mensch, das war alles gut, jeder Patient von dir, der war super zufrieden, der war aber fest davon überzeugt. Und das kann passieren bei einer Depression, dass jemand wahnhafte Gedanken hat, so nennt man das. Und das sind typischerweise natürlich negative Sachen, also Schuld oder auch Verarmungsgedanken, dass jemand denkt, naja, jetzt kann ich die Familie nicht mehr durchbringen, das wird alles nicht mehr klappen, ich kann mich selbst nicht mehr ernähren. Und dann könnte man ihm den Kontoauszug zeigen und sagen, hey, das ist alles gut, hast genug Geld, mach dir keine Sorgen, aber das kommt nicht an. Und da ist dann die Schwere der Depression so stark ausgeprägt, dass diese Patientinnen oder Patienten auch suizidgefährdet sind. Mhm.
Und wenn man sich jetzt mal das Gehirn anschauen würde, rein biologisch, sieht man da eine Veränderung, wenn jemand eine Depression hat? Sind dort Veränderungen erkennbar?
Also meinen Sie, wenn man das jetzt anatomisch sich anschaut? Oder?
Genau, also ich stelle mir halt vor, bildlich, können wir da irgendwie in unserem Kopf, gibt es da irgendwelche sichtbaren Veränderungen? Oder wie kann ich mir so eine Depression, ne, bei einem gebrochenen Bein, wissen wir, okay, da ist ein Muskel oder ein Knochen, der eben gebrochen ist. Das sehen wir auch auf einem Röntgenbild. Bei einer Depression sieht man da etwas im Kopf, weil da etwas sichtbar verändert ist? Oder?
Also das ist eine schwierige Frage. Sie haben es ja auch vorhin angedeutet. Ich meine, beim Diabetes mellitus, bei Zuckerkrankheit, da kann ich einfach mir einen Zucker messen und schwupps, bin ich unter der Marke oder über der Marke. Bei Depression ist es eben nicht so. Das heißt, viele wissen gar nicht, dass sie eine Depression haben. Manche denken, naja, da ist irgendwas komisch, irgendwas passt nicht. Vielleicht ist es eine Depression, vielleicht auch nicht. Es gibt keinen Marker im Blut, den ich abnehmen kann und dann weiß ich, okay, ist eine Depression oder es gibt auch sonst keine biologischen, darstellbaren, objektiven Parameter. Ich kann natürlich ein Kernspinnen vom Kopf machen, also vom Gehirn machen, ein funktionelles Kernspinnen und darstellen, wie so die Signalwege sind von den Denkprozessen und von Wahrnehmung und so weiter. Und natürlich kann ich auch bei depressiven Patienten Signalwege darstellen, die etwas unterschiedlich, also die verändert sind gegenüber jemand, der keine Depression hat. Das kann ich machen für Forschungsfragestellungen oder für Medikamentenwirkungen oder für auch Psychotherapiewirkungen. Ist ja ganz spannend. Also eigentlich passiert bei der Psychotherapie am Ende das Gleiche wie bei der Medikation. Also das Endergebnis ist eigentlich das Gleiche. Also die Behandlung und Verbesserung der Depression. Das kann ich dann auch sichtbar machen im Gehirn. Aber das sind alles sehr, sehr experimentelle Studienfragestellungen, die mir im Alltag jetzt nicht weiterhelfen. Also ich würde jetzt keinem depressiven Patienten Kernspinnen geben, um zu zeigen, hey, der hat jetzt eine Depression, der hat keine Depression. Das kann man natürlich machen, um Dinge auszuschließen, dass ich zeigen kann, okay, es ist kein Schlaganfall, es ist kein Tumor, aber das ist eine Ausschlussdiagnostik und keine Positivdiagnostik, das ist eine Depression.
Aber Sie haben es ja schon angesprochen, häufig mit Depressionen sind die Schlafprobleme, weil der Körper in diesem Alarmzustand ist, also in dieser hohen Anspannung. Ich glaube, das ist, ich hatte mal irgendwo, glaube ich, Interviews gesehen, dass wenn Psychotherapeuten mit Patienten sprechen, dass häufig über diese Schlafprobleme dann die Depression deutlich wird, weil es eben man nicht ruhiger wird durch den Schlaf. Weil man denkt ja, ne, wenn man mehr schläft, ist man entspannter. Aber durch diesen, vielleicht können Sie es besser erklären, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, oder? Um zu wissen, könnte es in die depressive Krankheit gehen oder nicht?
Der Schlaf ist ein ganz guter Marker, der ist nämlich meistens verändert. Also der Klassiker ist natürlich die melancholische Depression. Sie haben sie auch vorhin angedeutet, es gibt ja verschiedene Subtypen der Depression. Und wenn ich jetzt die melancholische Depression habe, das heißt, ich bin sehr, sehr traurig, habe gar keinen Antrieb mehr, ich schlafe schlecht, ich habe keinen Appetit mehr, ich nehme vielleicht sogar Gewicht ab. Das ist noch so der Klassiker, der wird meistens relativ schnell erkannt. Aber es gibt natürlich auch Patienten mit einer atypischen Depression, die schlafen dann mehr, viel mehr oder haben auch mehr Appetit, essen vielleicht auch mehr. Und das ist dann häufig so eine bleierne Schwere, auch die sie erleben. Und das ist dann häufig eine Depression, die nicht so schnell erkannt wird.
Und um ein bisschen in das Thema jetzt mal reinzukommen, weil die große Frage ist immer, woher kommt dann so eine Depression? Es gibt eine Umfrage oder Umfragen zufolge, glauben 95% der Menschen, dass an der Depression ein negatives Ereignis oder so ein Schicksalsschlag schuld daran ist. Ist es so einfach oder was verursacht eine Depression bei Menschen?
Also ein Schicksalsschlag muss es jetzt nicht sein. Also es ist meistens eben keine akute Belastung, sondern es ist meistens eine Kombination aus Umwelt und Genetik. Wenn ich eine Depression bekomme, habe ich eine genetische Veranlagung für diese Depression und die ist ungefähr bei 40%. Das heißt, 40% der Entwicklung der Depression wird durch meine Gene bestimmt. Das heißt, folglich 60% sind Umwelt. Also, ja, wissen wir natürlich, Depression ist eine sehr umweltgetriebene Erkrankung. Und was sind diese Umweltfaktoren? Das ist in allermeisten Fällen chronisch toxischer Stress. Mhm. Also es sind eben nicht die akuten Belastungen, sondern es ist eine chronische Belastung, eine chronische toxische Belastung. Und das ist in vielen Fällen dann, wenn wir uns überlegen, was ist denn überhaupt chronischer Stress? Das ist meistens entweder Arbeit oder Beziehung. Das sind so die zwei großen Themen, auch wenn wir mit unseren Patienten hier sprechen. Das sind die Themen, mit denen sie meistens auch kommen. Also Arbeit ist natürlich auch was sehr Gutes oder kann was sehr Gutes sein, wenn wir etwas Sinnvolles machen, wenn wir Spaß dabei haben. Arbeit ist selbst dann gut, wenn wir sehr, sehr viel Arbeit auch haben oder ein bisschen belastet sind, weil wir viel Arbeit haben. Dann muss es nicht schlecht sein, wenn wir es in der Hand haben. Also wenn wir sagen, okay, das schaffe ich schon und ich kann mir das einteilen, ich habe das Heft in der Hand. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin wie so ein Hamsterrad, ich bin ständig getrieben und ich habe da überhaupt gar keinen Einfluss, muss trotzdem viel arbeiten, dann ist es eher toxisch.
Aber, und das ist, glaube ich, ja ganz wichtig auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wegen des Schuldgefühls, dass es nicht nur an diesen Umweltfaktoren liegt, sondern wenn es eher eine genetische Veranlagung gibt, dann reagieren eben die einen mit einer Depression, die anderen nicht auf den gleichen.
Eben.
Ja. Um so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen, weil ja viele sich selbst diese Schuld nehmen. Ich bin jetzt mit der Arbeit nicht selbst gut klargekommen oder mit dem Stress. Mhm. Aber es hat eben eine große Komponente, ob genetisch, ob es da ist oder nicht, also die Veranlagung.
Ja, eben. Also auf jeden Fall habe ich eine genetische Veranlagung, die das dann auslöst, den Stress quasi in eine Depression rein schiebt, also dass ich eine Depression auslöse. Und aber selbst, ich meine, wenn jetzt Arbeit der auslösende Faktor wäre, dann ist es ja auch häufig so, naja, selbst wenn ich das erkenne, dann kann ich nicht einfach sagen, tschüss, manchmal gibt es ja auch finanzielle Belastungen andere Zwänge, weshalb ich jetzt nicht einfach die Arbeit verlassen kann. Manche sind da gefangen eine Weile und müssen diesen Stress aushalten und schaffen es dann halt irgendwann nicht mehr. Mhm. So ähnlich ist es auch bei Beziehungen. Eine soziale Isolation ist sicherlich ein ganz klassischer, chronischer, toxischer Stressfaktor, aber auch eine Beziehung, die nicht gut läuft und die sehr belastend ist, kann halt auch ein chronischer Stressfaktor sein und dann irgendwann in eine Depression münden.
Und wie gefährlich kann so eine Depression für sich selbst dann sein oder wie tödlich kann dann so eine Depression sein?
Ja, eben, sie kann tödlich sein. Also eine Depression sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also zum einen ist es nicht nur eine Gehirnerkrankung. Was wir wissen ist nämlich, dass wenn ich eine Depression habe, dann sind die körperlichen Stresssysteme aktiviert. Und die sind die ganze Zeit hochreguliert. Also zum Beispiel das Stresshormonsystem ist hochreguliert. Ich habe die ganze Zeit einen hohen Cortisolspiegel im Blut. Ich habe ein erhöhtes adrenerges Nervensystem, also Adrenalin, Noradrenalin ist hoch, also ständig eine Stresssituation. Und dann ist das Immunsystem noch aktiviert. Obwohl ich jetzt keine Entzündung habe, die vorliegt, sondern das Immunsystem ist trotzdem on fire. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn ich die ganze Zeit zu viel Cortisol im Blut habe, zu viel Adrenalin im Blut habe und das Immunsystem auch on fire ist, das ist dann für den restlichen Körper nicht unbedingt gesund. Und so ist es auch. Also ich habe ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Diabetes mellitus, für metabolische Erkrankungen, selbst für Krebserkrankungen. Eine Menge Folgeerkrankungen und tatsächlich auch eine erhöhte Sterblichkeit.
Sie hatten mal in den Raum geworfen, das hatte ich gelesen bzw. gehört, 10 Jahre, die man durch so eine Depression verlieren kann.
Genau, also sie verlieren auf jeden Fall gesunde Lebensjahre, wo sie nicht in die Arbeit gehen können, wo sie nicht ihr Leben leben können, zusammen mit Freunden, Familie und so weiter. Aber nicht nur gesunde, sondern sie können überhaupt Lebensjahre verlieren, indem sie bis zu 10 Jahre früher sterben. Und das ist nicht unbedingt wegen den Suiziden, sondern weil sie entweder neue körperliche Erkrankungen entwickeln oder bestehende körperliche Erkrankungen sich deutlich verschlechtern.
Ist es nicht, wenn man das dann so hört, welche Auswirkungen Depression haben kann, ist es dann nicht traurig oder was macht es mit Ihnen, wenn man dann, also wenn so eine Krankheit ja wirklich das ganze Leben, das ganze Fühlen so stark verändert, dass das immer noch so verharmlost wird in Deutschland, beziehungsweise wir auch nicht genügend Hilfe haben, wenn so eine Krankheit wirklich so gravierend ist?
Ja, also das ist schon schlimm. Also wir haben ja auch hier, als ich hier 2020 herkam, habe ich das Chiemseer Bündnis gegen Depression gegründet, also im Rahmen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, um eben zu sensibilisieren hier in der Region und aufzuklären für Depressionen und auch zu entstigmatisieren. Also es kann nicht sein, dass Depression immer noch stigmatisiert ist, obwohl es eigentlich eine ganz normale medizinische Erkrankung ist, die kann ich diagnostizieren, behandeln und dann ist in der Regel es auch wieder gut. Und gerade auf dem Land ist es nochmal schwieriger als in der Stadt, aber generell ist es ein Thema, dass es viele sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen, sich dass das als Schuld oder als Schwäche nicht eingestehen wollen. Und das eben nicht sehen, dass es eine ganz normale Erkrankung ist. Viele verwechseln es mit Persönlichkeits-, mit Charakteranteilen oder geben sich eine Charakterschwäche, was völliger Quatsch ist. Manchmal sind es auch in der Familie Angehörige so, dass sie sagen, Mensch, reiß dich zusammen oder Mensch, du hast doch alles. Also wieso gehst du jetzt nicht raus, ja? Mensch, so ein schönes Leben und trotzdem traurig, ja. Und das ist halt wirklich schlimm, wenn es überhaupt gar kein Verständnis gibt für psychische Erkrankungen, für Depressionen. Und das ist halt wirklich auch ein großes Problem für die gute Behandlung der Depression, weil es ist halt traurig, wenn sich jemand nicht behandeln lässt, der im schlimmsten Fall sogar geheilt werden hätte können und dann nicht in Behandlung geht und sich dann vielleicht umbringt. Und das darf eigentlich nicht sein.
Wie stehen Sie da eigentlich zu dem Begriff Burnout? Weil ich kann mir vorstellen, dass auf der einen Seite es sehr vorteilhaft ist und viele positive Seiten hat, weil jetzt Menschen sich dann Hilfe nehmen lassen und sagen, ich habe einen Burnout, weil sie dann den Begriff jetzt immer mehr verwenden. Auf der anderen Seite steckt ja hinter einem Burnout oft eine Depression und keiner will es so richtig aussprechen. Deswegen wollte ich mal fragen, Sie jetzt aus der Wissenschaft, aus der Expertise, wie finden Sie den Begriff Burnout? Finden Sie ihn förderhaft oder eher schlimm, weil es eben nicht dann um die Depression geht?
Also Burnout ist ja ein Begriff aus der Arbeitspsychologie. Das muss ja konsequent mit der Arbeit verknüpft sein. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich habe die ganze Zeit Stress zu Hause mit dem Partner, Partnerin, dann und fühle mich gestresst und dann manche fühlen sich dann auch ins Burnout getrieben, aber das wäre dann definitiv bei der Definition nicht okay. Es ist halt eine chronische Überlastung, so ein Burnout. Aber wenn man uns die Symptome anschaut, dann ist es letztlich auch eine Depression oder es geht in die Richtung Depression. Wo man jetzt genau die Grenze setzt, das ist natürlich ein bisschen willkürlich. Aber was man sagen kann, ist, wenn die Kriterien für die Depression erfüllt sind, dann ist es auf jeden Fall eine Depression. Ob man sich das für sich jetzt als Burnout nimmt oder nicht. Ich meine, pragmatisch würde ich sagen, Hauptsache, jemand kommt zum Arzt oder zum Psychologen und lässt sich behandeln, dann ist es auch okay mit Burnout.
Und die Kriterien hatten Sie ja eben ganz am Anfang angesprochen, mindestens 2 Wochen. Mhm. 2 von 3 Symptome müssen, glaube ich, gegeben sein, hatte ich gelesen. Mhm. Symptome, welche dann, die Sie am Anfang...
Das sind die Hauptsymptome, genau. Also 2 von 3 Hauptsymptomen, das heißt Antrieb, Stimmung und Interesse. 2 von diesen 3 müssen gestört sein und dann kommen halt noch die anderen Symptome dazu. Mhm. Also Schlaf, Konzentration, Merkfähigkeit, Appetit, dann Schuldgefühle, Selbstwert, Anspannung, Unruhe. Und natürlich die Suizidgedanken. Also die sind auch recht häufig, Suizidgedanken. Und was wichtig ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt einen Angehörigen hat, der eine Depression hat, dass man ruhig auch danach fragt. Weil häufig gibt es so den Mythos, dass man sagt, ja, nicht danach fragen, dann bringst du ihn nur auf die Idee. Das ist Quatsch. Also entweder hat er die Idee oder hat sie nicht. Und die meisten sagen es auch tatsächlich, wenn sie die Idee haben. Dann gibt es einen anderen Mythos, wenn sie darüber sprechen, dann brauchst du ihnen nicht glauben, weil dann möchten sie sich nur wichtig machen. Das ist auch Quatsch. Also die meisten kündigen es vorher an und das muss man unbedingt ernst nehmen.
Wir kommen gleich noch auf die Angehörigen. Vorher wollte ich nur, ich glaube, eine wichtige Frage stellen, denn in den Medien liest man ja immer wieder, dass die psychischen Erkrankungen, die Anzahl, dass die steigen. Als ich jetzt ganz viele Artikel dazu gelesen habe, habe ich mich gefragt, woran liegt es? Liegt es daran, dass die Messinstrumente besser geworden sind, dass Menschen sich eben mehr Hilfe holen, weil wir eben ein besseres Verständnis dafür haben? Oder liegt es wirklich daran, dass die Lebensumstände so schlimm, so dramatisch geworden sind, dass die Anzahl gestiegen ist? Woran liegt es, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen steigt?
Das ist eine gute, schwierige, aber auch wichtige Frage. Also das kann man ein bisschen differenziert sehen. ADHS zum Beispiel ist eine Erkrankung, die nimmt jetzt spürbar zu. Also man liest es ja auch überall, auch in den Zeitungen, Zeitschriften, überall in Social Media und so weiter. Das ist eine Erkrankung, die sehr, sehr lange vernachlässigt wurde, sehr, sehr lange ignoriert wurde. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, die Kinder haben ADHS, die Jugendlichen haben ADHS, das ist okay, aber wenn sie erwachsen sind, ist es plötzlich weg. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, das kann nicht sein, dass es dann weg ist, weil die Kinder und Jugendlichen ändern sich ja nicht und haben tatsächlich im Erwachsenenalter auch ADHS. Und das war ein ganz wichtiger Schritt. Bei den Kindern ist es jetzt, glaube ich, ganz gut diagnostiziert, aber bei Erwachsenen ist es immer noch eine große Lücke und da müssen wir, glaube ich, noch weitergehen und das noch besser diagnostizieren und häufiger diagnostizieren. Also das ist sicherlich noch nicht alle diagnostiziert. Das sehen wir auch hier in der Klinik. Wir haben ja einen ADHS-Schwerpunkt etabliert neben Depression. Wir bekommen viele Patienten mit einer Depression, bei denen wir dann plötzlich denken, naja, da ist aber noch mehr dahinter, da könnte ein ADHS sein, dann machen wir die Diagnose, die Tests und auch leiten die Behandlung ein und sehen da super Fortschritte. Also bei ADHS ist es tatsächlich diese Sensibilisierung und bessere Diagnostik oder überhaupt mal Diagnostik, dass man die macht. Bei der Depression, würde ich sagen, war die eigentlich immer gleich, die Häufigkeit, über viele, 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 viele Jahre. Jetzt sehen wir aber doch irgendwie einen Anstieg nach Corona. Also unter Corona gab es einen Anstieg der Depression. Und man kann schon sagen, also die Corona-Pandemie hat sehr viel Schaden hinterlassen, was die psychische Gesundheit angeht. Zum einen die Corona-Infektion, Erkrankung per se, aber auch die Maßnahmen. Danach wurde es ja leider nicht besser. Also danach wäre mal eine Erholungsphase ganz gut gewesen, aber dann kam Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel haben wir immer noch. Das ist einfach zu viel Krisen irgendwann. Und das muss man erstmal kompensieren können. Und da kommt es natürlich, oder kann es zumindest dazu kommen, dass Depressionen und Angststörungen mehr kommen. Mhm. Und natürlich auch Suchterkrankungen, man muss ja irgendwie damit klarkommen. Ja.
Ich hatte aber ein Interview gelesen, Sie werden ihn kennen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Ulrich Heger, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und er hat gesagt, dass die Entwicklung, also die Anzahl der psychischen Erkrankungen eigentlich eine erfreuliche Nachricht ist, weil er hat es dann verglichen mit, dass Umfragen zufolge es den Menschen gar nicht so viel schlimmer geht, auf die Jahrzehnte betrachtet. Und dass die Suizidvorfälle von knapp 20.000 jetzt auf knapp 10.000 sind wir, glaube ich, aktuell im Jahr in Deutschland, dass die runtergegangen sind und dass das dann eher dafür spricht, dass jetzt die Menschen nicht noch viel kränker geworden sind, sondern eher, dass Menschen sich mehr Hilfe holen, beziehungsweise die Fachärzte auch besser ausgebildet sind und auch eine Depression erkennen können. Würden Sie dem zustimmen, dass das eigentlich eher eine erfreuliche Nachricht ist oder wie würden Sie es jetzt einschätzen?
Auf jeden Fall ist es eine erfreuliche Nachricht, weil das meinte ich ja vorhin mit der Stigmatisierung, dass sich viele nicht trauen, zum Arzt zu gehen. Und offensichtlich haben wir eine positive Entwicklung, wenngleich die Stigmatisierung immer noch da ist. Also das erleben wir immer bei unseren Patienten auch, die berichten, naja, Kollegen haben es nicht verstanden, Angehörige haben es nicht verstanden. Also es ist noch da, aber es ist besser geworden. Und natürlich ist es gut, wenn wir das mehr sensibilisieren, die Leute. auch andere Fachärzte, die jetzt per se nicht Psychiater sind, sondern Hausärzte, die sich sehr, sehr gut engagieren und die sehr interessiert daran sind, da auch zu helfen, und die machen das auch sehr, sehr gut. Also das ist eine sehr positive Entwicklung, und die Suizidrate ist ja in den letzten 30, 40 Jahren kontinuierlich gesunken. Und das hängt auch mit der Sensibilisierung zusammen und mit den besseren Behandlungsmöglichkeiten. Was ich aber jetzt eingangs in meinem Buch auch geschrieben habe, trotz diesem Sinken ist jetzt tatsächlich 2022 das erste Mal die Suizidrate wieder gestiegen, um fast 10%. Und das ist schon wirklich besorgniserregend, finde ich.
Und da kommt ja Corona und all die anderen Krisen zusammen. In der Wissenschaft oder laut Zahlen, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Mhm. Können Sie sich erklären, oder die Wissenschaft, woran liegt es, dass da Frauen eher dazu neigen, anscheinend eine Depression zu bekommen?
Also das kann natürlich biologische Ursachen haben, was die hormonelle Ausstattung, hormonellen Schwankungen betrifft. Kann natürlich auch sein, dass Frauen häufig sich mehr Hilfe suchen oder eher bereit sind, sich Hilfe zu suchen. Vielleicht auch mehr Verständnis für die Psyche haben. Was wir aber auch sehen, gerade bei schweren Depressionen, ist das Geschlechterverhältnis eher ausgeglichen.
Ich hatte noch eines der Gründe dafür, warum es vielleicht bei den Frauen auch doppelt so stark ausgeprägt ist, kam noch die Idee, dass, auch das zeigt ja die Wissenschaft, wenn es Menschen, wenn sie sehr arm sind, also nicht sehr viel Geld haben, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, sozusagen eine Depression zu bekommen. Und leider ja oft noch in der Gesellschaft Frauen eher ja manchmal noch abhängig vom Mann sind, wenn sie in einer Beziehung sind, was das Einkommen angeht. Wir sind auf einem sehr guten Weg, glaube ich, dass das sich endlich mal ändert. Aber dass das eben auch noch so ein bisschen diese soziale Rolle noch ein bisschen mitspielt, dass da oft so ein Ungleichgewicht, was die finanzielles Einkommen angeht. Und also es gibt verschiedene Faktoren, das können wir, glaube ich, festhalten. Ja, ja. Sowohl biologische als auch strukturelle, die dazu führen, dass Frauen doppelt so stark betroffen sind.
Also Armut ist ein ganz klassischer Faktor natürlich, auch für die Depression. Und das ist sicherlich ein gesellschaftliches Thema. Das kann man leider nicht wegdiskutieren. Und das muss natürlich auch politisch adressiert werden.
Aber auch wenn es sich so traurig anhört, die Krankheit Depression, eine gute Nachricht gibt es ja. Denn die Forschung, die Wissenschaft zeigt, ist es mit die beste Krankheit, die eben heilbar ist, wenn man Hilfe bekommt, beziehungsweise wenn man sich Hilfe sucht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie, Herr Menke, jetzt betroffen wären, was wären die ersten drei Schritte, die Sie machen würden?
Also es kommt darauf an, wie schwer ich betroffen wäre. Also wir haben ja eine Leitlinie, die ganz klare Vorgaben gibt. Wenn es nur eine leichte Depression ist, dann reichen häufig auch so ganz niedrig intensive Maßnahmen. Zum Beispiel eine App könnte man auch nehmen. Psychotherapie ist sicherlich immer eine gute Maßnahme, muss man ganz klar sagen, gerade ab mittelgradiger und auch bei der schweren Depression. Psychotherapie ist sehr, sehr hilfreich. Was aber natürlich auch sehr hilfreich sind die Medikamente, die Antidepressiva, die man ab der mittelgradigen Depression einsetzen kann und ab der schweren Depression wirklich einsetzen sollte. Also da ist die Vorgabe ganz klar, ab einer schweren Depression sollte man das kombinieren, die Antidepressiva mit der Psychotherapie.
Bei der Psychotherapie gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Es gibt unterschiedliche. Es gibt die systemische, es gibt die Tiefenpsychologie, es gibt die Verhaltenstherapie. Und viele wissen gar nicht, was ist jetzt das Richtige für mich. Woran erkenne ich, welche Art der Therapie dann die sinnvolle oder die richtige für mich ist?
Also das ist auch gar nicht so trivial, weil die Landschaft in Deutschland sieht jetzt auch nicht so aus, dass man sich da so viel so eine große Auswahl hätte. Die Verhaltenstherapie ist sicherlich diejenige mit der größten Evidenz. Die systemische Psychotherapie sicherlich auch. Gibt auch eine gute Evidenz für die tiefenpsychologische Psychotherapie. Analytische Psychotherapie würde ich jetzt nicht unbedingt gleich empfehlen. Das ist eher was für Persönlichkeit, für Persönlichkeitsstörungen, Persönlichkeitsanteile. Also ganz klar Verhaltenstherapie, systemisch, meinetwegen auch tiefenpsychologische Psychotherapie. Was aber wirklich ganz wichtig ist, fast noch wichtiger als das Verfahren, ist, dass Sie mit dem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin gut klarkommen. Also diese Chemie sollte stimmen. Sonst ist das Verfahren völlig wurscht. Sonst, wenn das nicht passt, dann kann man es vergessen.
Zu dieser Erkenntnis ist Ihr Kollege, glaube ich, kann man sagen, Pim Kuipers aus den Niederlanden, der knapp 17 Jahre jetzt daran forscht und ganz viele Studien zusammenträgt, um herauszufinden, wie wirksam ist jetzt eine Therapie oder auch Medikamente. Und er hat jetzt vor ein paar Monaten ist es jetzt öffentlich geworden, er hat gesagt, die gute Nachricht ist, dass es völlig egal ist, welche Therapieform man nimmt, sondern es kommt darauf an, eine gute Beziehung zu der Therapeutin zu haben. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht zu wissen, hey, mach dir nicht so viele Gedanken, welche Art jetzt, sondern mach dir mehr Gedanken, wie ist deine Beziehung zu der Therapeutin? Wie kann man denn jetzt beurteilen, ob die Beziehung gut ist oder nicht? Welche Fragen oder welches Gefühl sollte man sich stellen oder beobachten, um zu entscheiden, ist das jetzt eine gute Beziehung, die ich da habe oder nicht?
Also zum einen ist das eine ganz wichtige Botschaft, die hatte ich auch in meinem Buch geschrieben und ihn auch zitiert. Da gibt es ja wirklich so eine schöne Datenlage. Es gibt Studien, die zeigen, so 10% macht das Verfahren aus. Und so die Interaktionssachen mindestens 30%, 40%. Naja, also jeder hat ja so ein Bauchgefühl. Also wenn Sie jetzt zu jemandem hingehen und Arzt, Psychotherapeutin, Psychotherapeut, dann haben Sie ein Bauchgefühl, okay, bei dem fühle ich mich wohl oder bei der fühle ich mich wohl, da fühle ich mich aufgehoben, verstanden.
Kann man das denn direkt am Anfang? Weil ich frage mich, ganz viele gehen ja auch mit viel Druck, die haben monatelang gesucht und dann haben sie endlich jemanden gefunden, der einen Platz frei hat. Mhm. Und dann stellt man aber vielleicht im ersten Termin oder zweiten Termin mit, irgendwie ist da so ein ungutes Gefühl, aber ich kann mir vorstellen, dass viele dann denken, jetzt, ich kann nicht wieder monatelang warten. Deswegen wollte ich mal da so ein bisschen mehr in diese Tiefe, wie man wirklich für sich feststellen kann, auch vielleicht nach welcher Zeit, hey, das ist jetzt die richtige oder eben nicht die richtige Person für mich.
Also zum einen hat man ja diese probatorischen Sitzungen erstmal. Ich kann ja 2-3 Mal hingehen auf jeden Fall und dann so ein bisschen für mich versuchen rauszufinden, ist es der oder die richtige oder nicht. Das macht ja auch die Therapeutin oder der Therapeut, die machen das ja auch für sich, ob sie da ein gutes Gefühl dabei haben. Also das Bauchgefühl finde ich wirklich so mit am wichtigsten. Und Sie können natürlich überlegen, ja, für mein Empfinden werden die richtigen Fragen gestellt oder interessiert sich der oder die für mich. Das ist natürlich auch wichtig. Macht das den Eindruck, als ob so 0815 irgendwie nach so einer Schablone alles runtergefragt wird oder ist es wirklich speziell so ein bisschen das Interesse da, mich kennenzulernen als Person?
Und wenn die Beziehung nicht gut ist, können Sie irgendwas empfehlen? Sollte man das auch mal ansprechen, um auch zu sagen, hey, ich würde gerne mehr in die Richtung oder ich würde gerne, ne, ich habe eine andere Erwartungshaltung.
Ja, klar. Also unbedingt ansprechen. Also weil vielleicht kann man dann tatsächlich noch was verändern und das könnte vielleicht von einer anfänglichen, vielleicht komischen Beziehung eine gute Beziehung werden. Mhm.
Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die selbst betroffen sind oder eben auch Angehörige, die gute Nachricht, es ist egal, im ersten Blick welche Art, sondern es kommt eher auf die Beziehung zur Therapeutin oder zum Psychotherapeuten an. Was hilft denn mehr, Gespräche oder Medikamente?
Ha, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt schöne Studien, die zeigen, am Ende sind die Veränderungen im Gehirn gleich. Aber ich kann schon sagen, die Kombination ist besser. Mhm. Und bei einer schweren Depression würde ich sagen, ist es unbedingt notwendig, ein Antidepressivum eigentlich zu nehmen. Also jemand nur mit Psychotherapie zu behandeln, fände ich nicht gut. Nicht ausreichend.
Viele Menschen haben Angst vor Antidepressiva. Warum ist das so? Warum?
Es gibt viele Mythen. Also viele unserer Patienten, die herkommen, berichten dann auch von diesen Mythen, dass zum Beispiel Antidepressiva abhängig machen, dass sie mich in der Persönlichkeit verändern, dass ich dann vielleicht das ganze Leben lang Antidepressiva nehmen muss oder dass schlimme Nebenwirkungen auftreten, dass ich dick werde, dass ich sexuelle Funktionsstörungen habe, sowas.
Woher kommen die Mythen? Gab es mal irgendwo einen Vorfall oder hat jemand Interesse daran, die so schlecht zu? Also wo kommen diese Mythen her?
Das ist eine gute Frage. Das entwickelt sich so über die Zeit. Also zum einen, Antidepressiva machen natürlich nicht abhängig. Mhm. Das ist Quatsch. Also Sie können jetzt nicht in München am Hauptbahnhof Antidepressiva kaufen. Bei dem Drogendealer ist vertrauens, ja, sondern da kriegen sie alles Mögliche, Beruhigungsmittel, Schmerzmittel, ganz andere Substanzen, aber keine Antidepressiva. Wenn sie Antidepressivum einnehmen, dann passiert ja erstmal nichts, höchstens ein paar Nebenwirkungen und dann muss man ja die Dosis finden, aufdosieren und nach 4 bis 6 Wochen kommt ja erst die richtige Wirkung. Also, dass der Antrieb besser wird, dass die Stimmung besser wird und dass sich die gesamte Depression, dass die irgendwann verschwindet. Wenn sie aber jetzt keine Depression haben, dann wird Ihre Stimmung nicht besser, auch wenn Sie so ein Antidepressivum nehmen. Was auch manchmal falsch gesehen wird, ein Antidepressivum setzt Ihnen jetzt nicht so eine rosarote Brille auf, dass Sie plötzlich alles rosarot sehen, alles ist gechillt und super gut und, sondern Ihre Realität verändert sich ja nicht. Also ganz im Gegenteil, auch Ihre Persönlichkeit verändert sich nicht, sondern die Persönlichkeit wird eher wieder so, wie sie vor der Depression war. Also viele verändern sich ja tatsächlich in der Depression. Die werden vielleicht gereizter, übellauniger, träger. Und mit der Behandlung, mit dem Antidepressivum, kehrt die alte Persönlichkeit zurück. Also das zur Abhängigkeit. Leben lang einnehmen auch nicht. Normalerweise sollte man es erstmal 6 bis 12 Monate einnehmen, damit sich alles schön stabilisiert und einreguliert. Und danach kann man es dann wieder langsam reduzieren und auch absetzen, wenn alles gut ist. Es gibt natürlich auch Verlaufsformen, die sind schwieriger in den Griff zu bekommen, die sind vielleicht auch chronifiziert und manchmal muss man es dann doch über mehrere Jahre nehmen. Das kann natürlich auch sein.
Okay, also laut der Wissenschaft können wir eigentlich die Mythen, die es da draußen gibt, entkräftigen und wir können den Menschen eher ein gutes Gefühl mitgeben, die vielleicht noch ein bisschen Angst davor haben, zu sagen, hey, vielen Menschen hat es auch geholfen. Auch Tim Kuipers hat das ja in seiner Forschung ganz gut dargelegt, dass eben auch kurzfristig eben Antidepressiva richtig gut wirkt und in der Kombination, wie Sie es gesagt haben, mit der Psychotherapie, dass beides eben zusammen die beste Behandlung ist für
ja, Menschen. Ja, unbedingt. Also häufig ist es auch so, dass bei einer schweren Depression jemand gar nicht in der Lage ist, Psychotherapie zu machen. Also dann muss man erstmal mit einem Medikament starten und dann ist man irgendwann in der Lage, dass man dann auch Psychotherapie machen kann. Und wegen der Nebenwirkungen ist es natürlich so, na gut, manche haben die Appetitzunahme, das stimmt. Aber wenn man sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Appetitzunahme haben oder Gewichtszunahme, dann nehme ich einfach ein anderes Medikament, ein anderes Antidepressivum. Weil da kann ich schön auswählen. Ich habe eine ganze Bandbreite an Antidepressiva, die kann man schön auswählen oder auch zusammenstellen und genau das nehmen, was man halt möchte oder nicht möchte. Oder sexuelle Funktionsstörungen, das haben manche, aber manche eben auch nicht. Also dann kann man das sehr gut berücksichtigen.
Sie haben eben auch andere Medikamente angesprochen. Die Forschung stoppt ja nicht, sondern geht ja in alle möglichen Richtungen. Können Sie uns mal hier so einen Einblick geben, wo gerade die Forschung so unterwegs ist, um auch neben der Antidepressiva noch andere Medikamente anzubieten? Und wie erfolgsversprechend ist da gerade so die Forschung, die Entwicklung?
Also die Antidepressiva, die wir haben, die sind ja seit den 50er Jahren im letzten Jahrhundert auf dem Markt. Und da muss man fairerweise auch sagen oder schlimmerweise, die Mechanismen hatten sich sehr, sehr lange nicht wirklich geändert. Also die Medikamente sind besser verträglich geworden, aber die Wirkweise hat sich nicht verändert. Es hat sich nicht die Dauer bis zur Wirkung verkürzt. Bis jetzt aber tatsächlich ganz neue Mechanismen gekommen sind mit dem Ketamin zum Beispiel. Ist zwar ein altes Medikament, aber für die Antidepressiva-Richtung ein neuer Mechanismus über das Glutamat. Mittlerweile ist es ja auch zugelassen als Nasenspray, das ist Ketamin. Und das ist tatsächlich ein neuer Wirkmechanismus, der auch relativ schnell wirkt und zugelassen ist für die therapieresistente Depression. Also da hat sich jetzt doch einiges getan. Und es gibt auch die transkranielle Magnetstimulation, die als Stimulationsverfahren sehr, sehr gute Ergebnisse zeigt, auch gerade bei der therapieresistenten Depression. Also wenn man jetzt nicht so medikamentenaffin ist und eher Medikamente vermeiden möchte, dann wäre dieses Stimulationsverfahren zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wo jetzt wirklich sehr, sehr viele Studien durchgeführt werden, sind die Psychedelika. Also das ist auch jetzt nicht ganz was Neues, das gab es ja schon mal. Aber
für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die den Begriff nicht zuordnen können, es sind alternative Drogen, so kann man es.
Ja, also Psilocybin und LSD, also Halluzinogene. Und im letzten Jahrhundert wurden die ja schon mal erprobt und untersucht. Und dann gab es aber in den USA so eine Gegenbewegung gegen diese Medikamente. Und jetzt wird es wieder neu aufgelegt. Es gibt sehr, sehr positive Studien, die zeigen konnten, nach einer einzigen Einnahme von Psilocybin war die Depression behandelt und das über 12 Monate hinweg sogar. Es gibt jetzt mittlerweile schon größere Studien mit mehreren 100 Patienten, die hatten die Ergebnisse ein bisschen verwässert. Es sind nicht mehr so ganz
die wie ganze, es ja oft so ist in der Wissenschaft. Es gibt eine kleine Studie, die ganz tolle Ergebnisse hat.
Haben sie halt einen Patienten ausgewählt mit einer schönen, schweren Depression und je mehr sie einschließen, desto mehr verwässern sich auch die Ergebnisse natürlich. Aber trotzdem sind das sehr, sehr vielversprechende, gute Befunde. Und ich würde auch persönlich hoffen, dass die FDA in den USA und dann die EMA hier in Europa bald Psilocybin zum Beispiel zulässt für die Behandlung von Depressionen. Das kann man nämlich sehr gut mit Psychotherapie kombinieren. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir das auch in der Klinik dann einsetzen. Es wird ja manchmal auch angeboten im Ausland, so als als Behandlungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Wegen. Davon würde ich jetzt erstmal abraten, sondern lieber warten, bis hier das richtige Behandlungssetting dann in Deutschland zum Beispiel etabliert ist.
Wir haben jetzt, glaube ich, über die gängigsten Behandlungen gesprochen. Also auf der einen Seite die Psychotherapie, auf der anderen Seite die Medikamente. In Ihrem Buch haben Sie 10 Wege dargelegt, die man eben machen kann, auch abhängig natürlich von dem Grad der Depression. Das haben Sie ja schon gesagt. Was sollte man denn unbedingt vermeiden, wenn man Depression hat oder depressive Schübe? Also was würden Sie einem empfehlen, auf keinen Fall zu machen?
Also Sie sollten halt versuchen, ein gesundes Leben zu leben. Das heißt, Sie sollten dem chronisch toxischen Stress aus dem Weg gehen. Also wenn Sie wirklich einen blöden Job haben, mal das ganz banal gesagt, dann überlegen, ob Sie nicht einen neuen Job finden, ob Sie da nicht was ändern können. Bei der Partnerschaft ist es ganz ähnlich. Wenn die Partnerschaft jetzt nicht sehr auf Augenhöhe und förderlich ist und positiv ist, dann das überdenken. Also Stress reduzieren. Damit meine ich jetzt nicht den akuten Stress. Wir alle haben Stress und da muss man sich auch grundsätzlich keine Sorgen machen, ob ich jetzt mal zu viel Stress habe, zu wenig Stress habe. Es gibt auch eine schöne Studie aus den USA, die hat mal 30.000 Leute über 8 Jahre beobachtet und gefragt am Anfang, wie viel Stress hatten Sie denn im letzten Jahr? Hatten Sie keinen Stress, mittelviel Stress oder viel Stress? Und es war ganz interessant, die keinen Stress hatten, die hatten keine erhöhte Sterblichkeit nach den 8 Jahren. Gut, ist nicht weiter überraschend. Sondern die viel Stress hatten, die hatten tatsächlich eine erhöhte Sterblichkeit. Und dann wurde aber nochmal genau nachgeschaut. Und die gesagt haben, ich hatte viel Stress, aber ich habe es im Griff gehabt, es war alles kein Problem, ich habe das gut handeln können, ich konnte es so einteilen, wie ich möchte, die hatten tatsächlich so eine etwas reduzierte Sterblichkeit, sondern nur die gesagt haben, das war schon zu viel, ich habe es nicht mehr im Griff gehabt, ich war ein Spielball, ich war getrieben. Und das zeigt halt auch, wie ich den Stress wahrnehme für mich. Das ist essentiell wichtig. Mhm. Also das ist das eine, was man nicht tun sollte, also chronisch toxischen Stress haben. Das andere ist natürlich auch lapidar, keine Drogen nehmen, kein Alkohol oder wenig Alkohol, das ist sicherlich nicht förderlich. Rauchen, das ist sicherlich schlecht. Cannabis ist wirklich schlecht für die Psyche, muss man ganz klar sagen. Erhöht deutlich das Depressionsrisiko, aber auch andere Angst und Psychosen.
Urlaub ist nicht die Lösung, oder?
Urlaub ist nicht unbedingt die Lösung. Also wenn ich schon in die Depression gleite, dann bringt Urlaub nichts mehr.
Weil die Depression immer mitfährt.
Die fährt eben mit und bei manchen ist es dann sogar noch schlimmer, weil dann sieht man, Mensch, jetzt haben alle Spaß und allen geht's gut und ich sitze hier und habe keinen Spaß und mir geht's schlecht. Also das kann das normal verschlimmern.
In der Diskussion, was ich so in vielen Artikeln und Interviews so mitbekommen habe, heißt es ja immer oft, die sich nicht gut fühlen und so, holt euch Hilfe, ne? Und durch Hilfe ist es ja auch lösbar. Und dann habe ich mir mal ein paar Kommentare durchgelesen und natürlich auch abhängig von dem Grad der Depression, weil nicht alle auch bereit sind, alle möglichen Psychotherapeuten abzutelefonieren, sich auf den Weg zu machen und. Aber viele finden eben auch gar keinen Platz, also gar keine Therapie. Da ist dann immer einfach gesagt, hol dir doch Hilfe, aber die bekommen gar keine. Können da diese digitalen Lösungen, Sie haben es ganz am Anfang in so einem Nebensatz mal gesagt, dass auch Apps eine Möglichkeit sind, Digas, das ist der Fachbegriff, ist das eine gute Alternative quasi oder sogar eine guter Ersatz oder wie schätzen Sie das ein für die Menschen, die eben erstmal auf den ersten Blick keine Therapie finden oder keinen Therapieplatz?
Grundsätzlich sind Digas eine gute Option. Viele haben schon eine gute wissenschaftliche Datenbasis durch Studien, Selfapie, Deprexis zum Beispiel, diese beiden Apps, die helfen sicherlich. Es ist natürlich schwierig zu sagen, besser Psychotherapie oder besser App, da würde ich natürlich doch die Psychotherapie empfehlen, aber wenn ich jetzt keine Psychotherapie kriege, dann ist das eine super Lösung mit so einer App natürlich.
Und wie sehen Sie die Entwicklung von KI und ChatGPT, wenn man so auf den Social-Media-Kanälen so unterwegs ist? Kriegt man immer mehr Videos zu sehen, wo Menschen wirklich ihre Gefühle mit der KI teilen und sie wirklich so wie so ein bester Freund, da werden die Nachrichten hochgeladen und dann so, wie soll ich jetzt reagieren und wie geht's? Also man merkt so richtig, dass da so richtige Gespräche entstehen. Wie sehen Sie so die Entwicklung von KI jetzt wirklich im professionellen Rahmen? Kann das irgendwie unterstützen und auch vielleicht diesen Faktor, dass wir zu wenig Therapieplätze haben, irgendwie ja verbessern, dass wir eben mit KI da irgendwie helfen können?
Also das ist eine sehr spannende Entwicklung. Da kann man sich, denke ich, noch sehr viel vorstellen. Also zum einen
Was können Sie sich vorstellen?
Zum einen kann ja KI den Diagnoseprozess unterstützen, allein durch Stimmerkennung zum Beispiel, dass man sieht, okay, du trifft es jetzt in Depression ab oder bei der bipolaren Erkrankung, jetzt geht es in die Richtung von Manie.
Gibt es das schon? Ich habe irgendwo mal gelesen oder soll es geben, dass es bei Piloten dann der Fall sein kann, dass die vor einem Flug irgendwie irgendwo in eine KI reinsprechen sollen und die KI dann aufgrund den Daten erkennen kann, ist der Mensch, der Pilot jetzt in der Lage, das Flugzeug zu fliegen oder nicht? Habe ich das richtig wahrgenommen mal in irgendwelchen Interviews, dass das eventuell die Zukunft sein kann?
Also es wird auf jeden Fall untersucht. Also dass die KI durch Stimmenanalyse eine Menge Daten oder eine Menge Hinweise geben kann. Ich meine, ziemlich einfach ist ja auch, ob jemand betrunken ist oder nicht. Mhm. Aber
woran kann man erkennen, dass jemand depressiv ist an der Stimme? Wie?
Na, die verändert sich. Also man sollte halt am besten vorher schon Stimmproben haben und dann verändert sich die. Also wenn Sie zum Beispiel im bekannten Freundeskreis mit jemandem telefonieren, dann können Sie auch sagen, Mensch, heute klingt es aber komisch, was ist los? Und so ist es natürlich auch in der Diagnostik, dass die KI dann sowas aufzeigen könnte. Und natürlich auch bei der Psychotherapie oder überhaupt bei der Therapie kann man sich da vorstellen, dass die KI unterstützend sein wird. Im Moment ist es noch nicht so, aber wer weiß.
Also Sie sehen da eher ganz viele Perspektiven.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja jetzt schon erstaunlich, was die KI auch an Diagnostik bringt. Also zum Beispiel in der Radiologie und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Feld.
Wir haben eben die Angehörigen ja kurz angesprochen. Sie haben jetzt gesagt, man kann es an der Stimme erkennen. Woran kann ich denn im Umfeld, wie kann ich da sichtbar oder wie kann ich das erkennen, dass es eben Menschen vielleicht gerade nicht so gut geht und die in so eine depressive Stimmung verschieben? Woran kann man es erkennen im Umfeld?
Also wenn Sie es nicht selbst ansprechen oder sagen, wenn sich halt jemand verändert, wenn sich jemand zurückzieht, wenn die Nachrichten weniger werden oder wenn er sich weniger mitteilt oder wenn man wirklich oder auch merkt, ja, jemand kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, kann sich keine Dinge mehr merken. Die Stimme verändert sich, die Stimmung verändert sich, vielleicht auch der Schlaf, ja, und dann kann man es ja ansprechen. Und
sollte
dann,
man auch ansprechen?
Ja, sollte man auch ansprechen, natürlich, und dann anbieten, naja, brauchst du Hilfe, kann ich was tun? Oder können wir zusammen einen Termin ausmachen bei der Psychologin, beim Psychologen oder Hausarzt, Hausärztin?
Und wie kann man da diese Balance wagen, so zwischen der Motivation auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diesem Verständnis, dass man eben nicht übergriffig ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die depressive Stimmungen haben, ja auch, wie Sie es ja gesagt haben, sich zurückziehen wollen und ja auch einmal erstmal für sich sein wollen und es dann vielleicht eher übergriffig finden, wenn es da jemanden gibt, der dann immer pausenlos anruft und sagt, wir machen jetzt einen Termin und so. Also wie schafft man diese Balance auf der einen Seite Motivation und jemanden zu stärken und auf der anderen Seite eben auch Verständnis zu haben?
Ja, wie Sie sagen, das ist natürlich ein Balanceakt. Aber man sollte, finde ich, auf jeden Fall respektvoll sein und nicht jemanden bevormunden, sondern wirklich auf Augenhöhe einfach Hilfe anbieten. Mensch, wenn du mich brauchst, bin ich da. Ansonsten lasse ich dich natürlich auch in Ruhe und wir können gemeinsam zum Arzt gehen oder ich kann bei der Terminsuche helfen, einfach unterstützend. Was man vielleicht nicht tun sollte, ist jemand bevormunden oder sagen, Mensch, jetzt reiß dich zusammen, jetzt so schlimm ist es nicht. Ja, das ist halt nicht hilfreich.
Also auf der einen Seite Verständnis zeigen und trotzdem auch, weil ich habe es auch in meinem Umkreis mitbekommen, weil manchmal bleibt man ja im Bett liegen und hat ja eben nicht diesen Antrieb. Und dann hilft es ja schon, wenn dann jemand mal die Bettdecke wegzieht und sagt, komm, ne, wir schaffen das jetzt. Aber es kann eben auch dieses Übergriffige, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, auch für die Angehörigen. Da das ist irgendwie,
ein Balanceakt.
Genau, und auch für die Angehörigen ja nicht in dieses Schuldgefühl zu rutschen, zu sagen, hey, ne, ich habe es nicht früher erkannt und kann ihm jetzt nicht helfen. Was können Sie da den Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, für welches Gefühl, dass Sie eben nicht vielleicht Schuld daran haben?
Also die Angehörigen sind ja keine, also in der Regel zumindest keine Fachexperten. Deswegen ist es ja wirklich schwierig, das genau einschätzen zu können, sondern das ist ja meistens nur eine vage Vermutung und dann denkt man sich doch, naja, es könnte doch auch irgendwie anders sein und man möchte dem anderen ja auch nichts einreden oder ihm Unrecht tun. Also ich finde nicht, dass man da Schuldgefühle sich einreden sollte, sondern das ist ganz normal, dass man vieles übersieht einfach.
Und wir hatten ja eben schon das sensible Thema Suizid. Und Sie haben ja gesagt, unbedingt fragen, ansprechen, drüber sprechen und nicht den, wenn es den gibt, den Elefanten im Raum, den nicht anzusprechen, weil eher, wenn man darüber spricht, es eher hilft und nicht Menschen noch mehr in den Suizid treibt, sondern eher weg davon. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Mhm. Also ich meine, Sie treiben jetzt niemanden in Richtung Suizid, wenn Sie danach fragen oder wenn Sie da nicht nachfragen, auch nicht. Aber wenn Sie danach fragen, haben Sie halt die Chance zumindest, es zu erkennen und mit ihm darüber zu sprechen oder mit ihr und dann auch geeignete Maßnahmen vielleicht einzuleiten.
Und dann hatte ich in meiner Recherche hatte ich oft den Begriff Gefühlsansteckung gelesen, dass ja Menschen ja die Gefühle annehmen. Und ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass einige Menschen ja dann, wenn es dann bekannt ist, okay, da gibt's jemand, der depressiv ist, dass man dann eher den Kontakt vermeidet, weil man eben nicht in Anführungsstrichen mit runtergezogen werden möchte. Aber es ist ja ein totales, so ein Teufelskreislauf, weil ja dann, ne, wenn sich die Freunde und die Familie so ein bisschen mehr zurückzieht, dann Isolation ist eben nicht förderlich für die Psyche. Da dann eben nicht diese Angst zu haben, dass man sich irgendwie ansteckt, sondern eher so, hey, durch mehr Zeit kriege ich den anderen wieder zu einem alten Menschen, zu der alten Person, die er mal vielleicht dann vor der Depression war.
Genau, also Depression ist nicht ansteckend, da muss man keine Sorge haben. Also man sollte oder kann und sollte auch wirklich zu jemandem hingehen und versuchen, ihn ein bisschen zu unterstützen.
Und uns hören ja auch, Herr Menke, viele Geschäftsführer, HR-Verantwortliche zu, also aus der Arbeitswelt. Und ich habe einfach mal so ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich die total spannend fand. 2021 gab es den TK-Gesundheitsreport, da waren es knapp 22% der Gesamtfehlzeiten, war der Grund psychische Erkrankungen. 2000, also 20 Jahre zuvor, war es noch bei rund 10%, also auch das hat doppelt zugenommen. Bei der Frühberentung, also wenn Menschen früher in die Rente gehen müssen, 80er Jahre war es bei 9%, jetzt 2020 waren sie bei 40% wegen psychischen Erkrankungen. Um das so ein bisschen zu unterlegen mit Zahlen, man sagt, in Europa 30 Millionen Menschen sind von der Depression betroffen und das verursacht ungefähr 92 Milliarden Euro Kosten. Was müssen Unternehmen vielleicht ändern oder was muss da passieren, damit wir eben diese Stigmatisierung, die Sie auch angesprochen haben, die ja immer noch nicht weg ist, obwohl sich Kurt Krömer, obwohl sich Thorsten Sträter und auch viele Sportler sich ja momentan ja auch in Anführungsstrichen outen und das Thema ansprechen. Was braucht es so im Arbeitskontext, in der Arbeitswelt? Was brauchen wir da für eine Veränderung?
Das ist eben diese Awareness, die häufig noch nicht da ist. Bei manchen Firmen und Unternehmen ist die schon sehr, sehr gut da und wird auch gelebt. Also ich selbst arbeite mit manchen Firmen zusammen für solche Programme oder mache Vorträge. Das ist ganz wichtig, dass diese Awareness angenommen wird. Und Sie haben es ja gesagt mit der Frühberentung. Die Depression hat ja den Rücken überholt. Was sehen wir im Arbeitsumfeld? Wir haben überall diese höhenverstellbaren Tische und diese tollen Stühle. Da wird so viel investiert in diese ganze orthopädische Statik und so weiter. Das ist auch alles sehr gut und wichtig.
Das finde ich so schlimm, Herr Menke. Krankenkassen bieten kostenlos alle möglichen Schulungen an, Ergo-Schulungen, Rückenkurse und. Und dann frage ich mich so, auf der Therapeutenseite sozusagen, ne, da ist irgendwie so ein Ungleichgewicht, habe ich so den Eindruck. Oder ich bekomme, wenn ich regelmäßig zum Zahnarzt gehe, kriege ich einen Stempel in meinem Bonusheft, so nach dem Motto, aber eben nicht, wenn ich regelmäßig zu einer Psychotherapie oder so gehe.
So ist es. Also so viele Psychotherapeuten hätten wir jetzt auch nicht, dass jetzt jeder das machen kann. Aber wir müssen dahin kommen, dass das auch für Unternehmen ganz normal ist, sich um die psychische Gesundheit damit zu beschäftigen. Weil es ist ja irrsinniges Kapital. Also wenn jemand mit Depression ausfällt, dann ist der erstmal weg für ein paar Monate. Und das ist ja für die Unternehmen schlimm. Und wenn er ganz ausfallen sollte, dann nimmt er das ganze Wissen mit, die ganzen Fähigkeiten. Wenn da jemand Neues eingestellt wird, das ist ja alles irrsinnige Zeitkosten und Sachen, die da verloren gehen. Und tatsächlich, so ähnlich wie mit dem Rücken, dass man sich einen neuen Tisch vielleicht anschafft, kann man ja auch schauen, was sollte man tun, damit die psychische Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Blick ist. Also zum Beispiel, da kann man ja auch Sportprogramme machen, Ernährungsprogramme machen, aber auch Achtsamkeitsprogramme, Entspannungstrainings. Und dass man vielleicht so eine Anlaufstelle hat, wo man sich hinwenden kann,
Finden Sie das zentral, so diese 24/7 Anlaufstelle quasi, auch in Unternehmen? Da gibt es ja ein paar Anbieter, die das ja auch anbieten, dass man eben so eine Art Nummer, so eine Notrufnummer hat, wo man einfach sich melden kann und mit jemandem sprechen kann. Also dass man so eine Art Sprechzeiten in Anführungsstrichen anbietet. Das halten Sie für sinnvoll?
Ja, halte ich für sinnvoll. Also manche Patientinnen und Patienten hier berichten mir ja auch, Mensch, wenn ich viel früher zu euch gekommen wäre, dann wäre das alles nicht so schlimm gekommen. Weil in so einem stationären Aufenthalt zum Beispiel werden ja auch präventive Aspekte genauso angesprochen wie die Krankheitsbehandlung. Also das, was ich auch, Sie haben es erwähnt mit den 10 Wegen aus der Depression, da ist ja die Hälfte dieser Wege, 5 bis 10 quasi, zwar förderlich bei der Depressionsbehandlung, aber auch ohne Depression einfach gut und wichtig, damit ich erst gar nicht in eine Depression reinkomme. Sprich, was kann ich tun? Ich kann mich mit netten Menschen umgeben. Hört sich lapidar an, aber das muss man einfach mal tun. Mich gesund ernähren, zum Beispiel mediterrane Ernährung oder regelmäßig Sport treiben. Und natürlich, wie gehe ich aktiv mit Stress um, sprich Entspannungsverfahren, Achtsamkeitsverfahren und natürlich auch dieser Naturaspekt. Und wenn ich es da schaffe, zumindest unter einem Strich mehr oder weniger gesundes Leben zu leben, dann habe ich halt eine sehr, sehr gute Prävention gegen Depressionen.
Ich kann mir nur vorstellen, in der Arbeitswelt, weil wir da ja auch sehr viel zu tun haben, dass es für viele Menschen eben schwierig ist, das dort überhaupt anzusprechen, weil natürlich die Angst mit einhergeht, dass man schwächer wahrgenommen wird, dass man nicht mehr so als leistungsstark wahrgenommen wird, dass man dann sagt, hier der Jonas, der hat da ein paar depressive Verstimmungen, den lassen wir jetzt lieber mal raus aus den Projekten und auch die nächste Beförderung bekommt er nicht, weil der kommt ja jetzt noch nicht mal klar mit dem Stress. Also ich bin da sehr hart jetzt in den Worten, aber so ist ja noch teilweise die Arbeitswelt. Was können Sie denn da den Menschen an Mut vielleicht auch machen, sich trotzdem auch, weil die Frage ist ja, ändern wir das System oder ändern wir eben die Menschen? Und ich glaube, wir müssen eben beides sozusagen verändern und anpassen, damit es eben wirkt, weil nur auf das eine zu warten, das kann eben auch zu lange dauern.
Man kann es ja auch umdrehen. Also wenn sich jemand in Behandlung begibt oder auch wenn keine Behandlung notwendig ist, sondern Präventionsprogramme begibt, dann möchte er sich ja optimal auch für den Job vorbereiten und optimal auch performen. Und wenn ich merke, naja, die Konzentration lässt nach, der Schlaf wird schlechter, dann bin ich ja nicht mehr so leistungsfähig. Und dann kann ich ja sagen, hey, ich möchte aber alles geben für meinen Job, also gehe ich jetzt in dieses Präventionsprogramm. Machen wir hier auch in der Klinik, das ist so ein quasi kondensiertes Behandlungsprogramm innerhalb weniger Tage, wo dann das vermittelt wird, auf was man achten muss. Und wenn jetzt das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, ich noch keine behandlungsbedürftige Depression habe, dann ist es sicherlich sehr viel sinnvoll, weil dann tue ich was dafür, dass es halt eben nicht kommt. Also eigentlich sollte das Denken so sein, je mehr ich für mich tue, desto bessere Performance kann ich ja dann abgeben. Weil wenn ich die ganze Zeit im roten Bereich bin, ja, dann kann ich vielleicht noch so das alltägliche Geschäft wuppen, aber ich bin sicherlich nicht kreativ, ich kann sicherlich nicht eine gute Führungskraft sein oder so. Und gerade bei Führungskräften sehen wir das hier auch immer wieder. Die Hürde ist extrem hoch, sich Hilfe zu holen. Und das ist schon schade.
Und abschließende Frage zur Arbeitswelt. Was würden Sie Führungskräften empfehlen, um das eben im Team wahrzunehmen und da auch so eine Art Unterstützer zu sein, da auch mal dann aktiv nachzufragen, wenn man das Gefühl hat, da hat sich jemand verändert, das Thema dann auch mal in einem Zweiergespräch anzusprechen.
Genau, also ruhig ansprechen, halt auf eine wertschätzende Art, vielleicht nicht so bevormunden oder drängeln oder dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Gefühl hat, da werde ich jetzt ausgefragt oder es droht mir irgendwas, sondern vielleicht einfach auch Unterstützung anzubieten.
Abschließend mit Blick auf die Uhr, Herr Menke, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es eine Zukunft, in der wir Depressionen frühzeitig verhindern können, wie vielleicht Diabetes oder so? Glauben Sie, dass wir da irgendwann hinkommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja diese, wie jetzt angesprochen, die Punkte, wie ich präventiv tätig sein kann gegen Depressionen. Ob das dann flächendeckend so ist, es ist halt eine Volkserkrankung, muss man ganz klar sagen, die wirklich über lange Zeit stabil ist in der Häufigkeit. Also die Depression wird sicherlich nicht verschwinden. Wir haben ja auch die genetische Prädisposition, die genetische Vorbelastung. Wir können höchstens schauen, dass die Rate sich ein bisschen verringert.
Und welchen Satz wollen Sie gerne noch den Betroffenen, die jetzt uns vielleicht noch zuhören, mitgeben? Welcher wäre das, wenn Sie da noch einen Satz hätten?
Also Depression ist behandelbar. In vielen Fällen kriegt man auch eine Heilung hin, dass die auch nicht mehr wiederkommt. unbedingt eine Behandlung anstreben. Zum Psychologen gehen, Arzt gehen, uns unbedingt behandeln lassen. Mhm. Und das ist eine Volkserkrankung, kann jeden treffen, das ist keine Schwäche.
Und unsere abschließende Frage, Herr Menke, ist, was würden Sie sagen, was wir in Zukunft anders machen sollen? Denn das Motto der Detox Rebels ist, wir wollen nicht mehr machen, sondern es anders machen. Weil oft denken wir immer, wir müssen alles mehr machen, aber die Lösung liegt eher in dem Andersmachen. Gibt es da einen Punkt, den Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchten noch? Diese eine Sache, die wir anders machen sollten?
Ne, einfach diese Awareness entwickeln für die psychische Gesundheit. Das fände ich wirklich ganz wichtig, dass man das auch nicht als Persönlichkeitsmakel, Charaktermakel ansieht, sondern dass man das ansieht als was es ist. Das ist meine Psyche. Die kann mal gestört sein, die kann mal, der kann es mal schlechter gehen, aber dann kann ich Sachen machen, damit es ihr wieder besser geht. Also diese Awareness, die müssen wir einfach entwickeln. Und das eben nicht wertend.
Super, Herr Menke, wer mehr über Sie erfahren möchte oder über das Thema, wir hatten ja schon das Buch angesprochen, Sie haben es auch hier auf dem Tisch liegen, Depression, Wissen, was hilft. Da sind, wie gesagt, diese 10 Wege aufgezeigt. Wir haben jetzt heute das Thema Prävention so ein bisschen ausgelassen, aber wie gesagt, im Buch gibt es ausführliche Informationen, gerade auch zum Thema Darm-Hirn-Achse, ne, was wir eben mit Ernährung wirklich beeinflussen können. Wir sind hier, wir sitzen in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, und zwar der Medical Park Chiemseeblick. Vielleicht machen wir gleich ja noch die Führung. Sie hatten es mir mal angeboten, aber von außen schon mal ist natürlich eine wunderbare Umgebung mit der Natur. Sie haben schon angesprochen, welche Wirkung Natur hat. Und wenn man, wie gesagt, mit Ihnen in Kontakt treten möchte, Professor Dr. Andreas Menke, so wird man Sie im Internet finden.
So ist es.
Vielen Dank für die Zeit, Herr Menke.
Ganz herzlichen Dank auch. Danke.